Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Jannis.
Hallo Dennis.
Mal wieder per Skype, du bist nicht direkt neben mir. Das wahrscheinlich auch größtenteils daran liegt, dass du immer noch nicht komplett gesund bist, oder?
Ja, es wird so langsam besser, aber es zieht sich schon relativ lange hin. Also ja, ein bisschen brauche ich noch. Das hört man wahrscheinlich auch in der Stimme noch so ein bisschen.
Musst du denn trotzdem schon wieder arbeiten innerhalb der Woche, oder?
Ja, im Labor stehen immer einige Sachen an und da muss man dann ab und zu mal hin. Also, ja.
Das heißt, trotz noch nicht voller Gesundheit gibst du dich voll deiner Doktorarbeit hin quasi.
Ja, ich versuche es natürlich so ein bisschen zu balancieren, dass ich mich nicht überanstrenge, aber ja.
Na gut. Okay, jetzt haben wir gerade Samstag, das heißt, morgen kommt diese Folge hoffentlich online, zumindest wenn ich es halbwegs zeitnah schaffe, sie auch zu schneiden noch am Ende oder ja, zu produzieren und hochzuladen und all solche Sachen. Wir haben ein paar spannende News über ja Kernfusion mitgebracht, worüber wir heute reden wollten. Denn da hat sich ein bisschen was getan. Und wir haben ja immer wieder gesagt, wenn wir über solche Sachen reden, dass wir auch immer wieder Updates im Auge behalten. Und wenn sich was tut, dass wir das dann hier auch kundtun und kurz besprechen, wie weit man quasi gekommen ist. Und da sich da jetzt in letzter Zeit bei verschiedenen Experimenten ein bisschen was getan hat, dachten wir reden heute einfach mal darüber. Und zum anderen natürlich auch, ist jetzt kein eigenständiges, riesiges Thema. Und das kommt uns zugute, weil wir natürlich noch einen Haufen eurer tollen Fragen vom letzten Mal übrig haben oder von unserer kleinen Sommerpause. Ich habe hier gerade nebenbei so ein kleines Flugzeug vorbeifliegen. Wenn man das jetzt im Podcast hört, muss man da durch. Das werde ich wahrscheinlich nicht rausschneiden können.
Also ich höre es deutlich.
Ja, super, okay. Dann tut mir das leid, das Flugzeug sollte hoffentlich gleich wieder weg sein. Wir machen, würde ich sagen, trotzdem weiter. Das kriegen wir schon in den Griff. So laut sollte es dann auch nicht sein. Ja, was ich besonders spannend finde, vielleicht fangen wir einfach an, Jannis, oder hast du noch was du vorweg loswerden willst? Nee, gut, okay.
Nein.
Ist, dass man ein deutliches Stück weitergekommen ist beim Thema Fusion mit Lasern. Laser sind ja immer toll. Wir beide finden ja Laser besonders toll. haben da viel oder machen da noch viel, so wie du gerade, und sind da viel involviert. Und bei Fusion geht es ja immer darum, dass man irgendwie Wasserstoff oder Wasserstoffisotope, meistens Deuterium und Tritium hat, und die dann irgendwie mit viel, viel, viel Energie zum Fusionieren bringen will. Das heißt, man will die mit viel Energie aufeinanderprallen lassen, sodass sie dann verschmelzen können zu einem Heliumatom letztendlich oder zu einem Heliumatomkern. Und das kann man natürlich einmal machen, indem man irgendwelche riesigen Anlagen baut. Oder man macht es einfach, indem man halt Laser nimmt, die extrem viel Energie auf einen Punkt fokussieren können. Das ist so eine Idee, die schon sehr lange verfolgt wird, wo man aber ja erstmal noch ein bisschen hinterher hinkt, hinter diesen riesigen großen Experimenten, wie zum Beispiel Wendelstein oder so, worüber wir gleich noch ein bisschen reden werden. Und da ist man jetzt ein deutliches Schritt weitergekommen. Das heißt, man hat jetzt genau das so versucht. Man hat so einen kleinen Zylinder, da hat man Wasserstoffisotope drin und fokussiert da jetzt einen Laserstrahl rein.
Ein Laserstrahl ist ein bisschen untertrieben. Man hat insgesamt 192 Laserstrahlen, die insgesamt 500 Terawatt an Leistung liefern. Also unsere High-Power-Laser haben so 200 Watt oder so ein bisschen mehr in dem Bereich. Die sind schon gefährlich und sehr stark, aber jetzt haben wir hier 500 Terawatt. Da hat man schon so ein Gefühl dafür, wie viel Energie da eigentlich auf dieses kleine Pellet trifft. Du hast gesagt, das ist so ein kleiner Zylinder, ist ungefähr 2 Millimeter groß, also relativ kompakt. Und jetzt schießt man da aus allen Richtungen eben mit diesen 192 Laserstrahlen wahnsinnig viel Energie drauf, um das eben so zu komprimieren und so aufzuheizen in einem ganz kurzen Moment, dass man eben diese Temperatur und diese Dichte erreicht, um eben dieses Deuterium und Tritium, also diese Wasserstoffisotope, die man da drin hat, um die dazu zu kriegen, Fusion zu begehen und Energie rauszulassen. Und das Ziel ist natürlich immer bei sowas, ich stecke Energie rein und kriege am Ende mehr Energie raus. Dann habe ich ein vernünftiges, funktionierendes Kernfusionskraftwerk, das mir Energie liefert. Und an dem Punkt ist man natürlich noch nicht, aber man nähert sich Schritt für Schritt immer weiter an. Und in dem Fall hat man jetzt da neue Ergebnisse erzielt, dass man schon auf 70% an diese Zündungsschwelle rangekommen ist, also an den Punkt, wo man so viel Energie rausbekommt, dass eben diese Kernfusion eigenständig weiterlaufen kann und Energie rausgeben kann, ohne dass man noch extra Energie reinstecken muss. Und es klingt natürlich jetzt so, ja, so halb beachtlich, 70%, da fehlt ja immer noch ein bisschen was. Aber wenn man sich anguckt, was da in den letzten Jahren passiert ist, dann ist das schon sehr beeindruckend. Alleine zum Frühjahr diesen Jahres hat man eine Steigerung um Faktor 8 erreicht. Und im Vergleich zu 3 Jahre vorher sind das schon Faktor 25. Also da hat man schon sehr, sehr große Fortschritte gemacht in letzter Zeit.
Ja, und es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie genau man da rechnet. Also du sagst jetzt, okay, wir sind schon 70% daran, an diesem Break-Even-Point quasi, dass ich dann, ich krieg schon 70% der Energie wieder raus, die ich letztendlich auch reinstecke in diese, als Laserenergie, wenn man so will. Was hier jetzt aber wirklich gemacht wird, ist nicht, dass die Laser einfach komplett auf dieses Plasma fokussiert werden, sondern hier wird in Wirklichkeit auch noch relativ viel Laserenergie, wenn man so will, verbraten, was gar nicht reingeht ins Plasma. Ja, die Laser werden eigentlich so mehr oder weniger eher so auf den Anfang des Zylinders gerichtet, wenn man will. Also so der Zylinder ist quasi an seinen beiden Plattenendungen ist ja quasi offen. Da kann man die Laser im Prinzip mit einem kleinen Fokuspunkt reinschicken und man erhitzt dann im Prinzip so die Wände des Zylinders von innen eher. Das ist eher das, was passiert mit diesen ganzen Laserstrahlen, wenn man so will. Und da geht natürlich ein Haufen Energie verloren. Also ein Haufen dieser Laserstrahlen letztendlich werden gar nicht vom Material selber absorbiert werden. Ja, sondern die gehen im Prinzip dann letztendlich auch gerade wieder durch. Ja, das ist einfach so ein natürlicher Verlust. Das heißt, wenn man jetzt nur die Energie nehmen würde, die da wirklich in den Wasserstoffisotopen auch absorbiert wird und guckt sich, wie effizient ist da jetzt diese Fusionsrate genau, dann sieht man, hier sind wir deutlich über diesem Break-Even-Punkt. Also hier sind wir irgendwie, hier kriegen wir einen Faktor 5 an Energie wieder raus, dass wir reinstecken. Hier sind wir schon ein richtig gutes Kraftwerk quasi. Aber klar, wenn ich das wirklich kommerziell bauen will, muss ich natürlich die Gesamtenergie angucken, die ich brauche. Am besten auch noch das, was ich dann nachher brauche, um die Laser selber zu bauen und so weiter. Da geht dann ja noch viel mehr mit rein, das jetzt hier nicht mit rein einbezogen wird. Aber wenn ich mir diesen inneren Prozess angucke, der Kernfusion, dann ist der durchaus über dem Break-Even-Point. Das ist relativ gut. Und die 70%, wenn ich die komplette Laserenergie nehme, das ist, würde ich sagen, auch schon wirklich, wirklich ein großer Schritt nach vorne. Das heißt, dass man das mal in relativ naher Zukunft hinbekommt, da was zu bauen, was dann auch mit allem einbezogen quasi einen positiven Energieertrag über die Lebensdauer des Generators quasi hat, des Gesamtgenerators, das ist durchaus vorstellbar mit dieser Methode.
Ja, ist natürlich ein Ansatz, eben mit Lasern, mit so einem Laserpuls das zu zünden und dann eine Energie rauszubekommen. Es gibt natürlich noch andere Ansätze, wo man eher ein stabileres Plasma versucht zu erzeugen und in diesem Plasma dann Kernfusion dauerhaft betreibt oder ja dauerhaft am Laufen hält und damit Energie rausbekommt. Und das sind diese Konzepte, die in anderen Bereichen, zum Beispiel in Südfrankreich am ITER, verfolgt werden. Da ist es die sogenannte Tokamak-Geometrie, also ein relativ symmetrisches Plasma wird da eingeschlossen mit Magnetfeldern. Und das hat gewisse Vorteile, aber auch ein paar Probleme. Und man hat versucht, diese Probleme zu beheben, indem man ein sogenanntes Stellarator-Design erfunden hat. Das ist ein bisschen komplexere Geometrie. Das Magnetfeld wird dann wirklich so in 3 Dimensionen so designt, dass es eben möglichst viel von dem Plasma sehr effizient einschließt und keine Wärme verliert und eben diese Bedingungen möglichst lange aufrechterhalten kann, wo man dann eine Kernfusion zünden kann. Und das würde in diesem Experiment Wendelstein 7X gemacht. Das ist in Greifswald. Und da hat man eben eine relativ komplexe Anordnung und komplex geformte Magnetelemente im Kreis angeordnet, um eben dieses ja sehr stark optimierte Magnetfeld zu erzeugen, was dann dieses Plasma möglichst gut einschließt. Und da hat man jetzt diesen ersten Schritt gemacht, dass man gezeigt hat, diese Magnetfeldberechnung und Optimierung, die scheint zu funktionieren. Das heißt, man scheint es damit so gut hinzubekommen, das Plasma einzuschließen, dass man sagen kann, okay, diese Technologie könnte sich eignen für Kernfusionskraftwerke und da muss man jetzt das dann weitertreiben und gucken, wie viel Effizienz kriege ich damit hin, wie hoch kriege ich so ein Plasma da geheizt, wie lange kann ich so ein Plasma da aufrechterhalten. Bisher waren das noch relativ kurze Zeiten von, ja, Sekunden, wo man dieses Plasma da eingeschlossen hat und relativ gute Werte schon erreicht hat. Aber natürlich versucht man dann jetzt, das wirklich auf mehrere Minuten zu steigern, um zu gucken, wie würde sowas im Dauerbetrieb funktionieren und wie effizient kriegt man das am Ende hin.
Genau, aber das, was da im Prinzip ja gezeigt wurde, ist, dass man jetzt genug der Energie drin halten kann, wenn man so will. Also man kann, wenn man die Berechnung so macht, wie man es momentan macht, mit den Simulationen dieser Magnetfelder, kann man letztendlich die komplette Energie, oder nicht die komplette Energie, aber genug Energie innerhalb des Plasmas halten. Also man verliert nicht mehr so viel Energie und damit kriegt man das letztendlich hin, dass man diese Technologie dann wahrscheinlich auch praxistauglich nachher anwenden kann und damit quasi dann ein richtiges Fusionskraftwerk bauen kann. Also das ist im Prinzip so eine Art Technologienschmiede, die da momentan in Wendelstein 7X gemacht wird. Und sie konnten jetzt zeigen, ja, das funktioniert, das klappt so. Es hätte ja auch ein kompletter Fehlschlag sein können, aber war es hier zum Glück nicht. Man hat jetzt momentan so Energieverluste, Plasma-Energieverluste von ungefähr 30%. Das ist wirklich sehr beachtlich und auf jeden Fall ein neuer Rekord für diese Art von Kraftwerken, wenn man so will. Das heißt, da kann man jetzt auch ja darauf hoffen, dass das dann auch eingesetzt wird mit anderen, mit Kraftwerken, die dann auch im Prinzip heißes Plasma auf lange Zeit versuchen zu erzeugen und dann auch dementsprechend auf einen positiven Pfad zu kommen, was die Energiegewinnung angeht.
Ja, da darf man weiter sehr gespannt sein, wann es soweit ist und natürlich auch, wer das Rennen macht oder ob man am Ende alle verschiedenen Arten parallel laufen hat. Also diese, ja zum Beispiel diese Laserfusion und diese eingeschlossenen Plasmen in Magnetfeldern. Wahrscheinlich wird es noch ein paar Jahre dauern, aber wir halten euch trotzdem auf dem Laufenden, so gut wir können, ne?
Wie immer bei der Kernfusion, ne? Aber vielleicht sind es nicht mehr 20 bis 30 Jahre. Ich weiß nicht, was da momentan die Schätzungen sind.
Ich meine, das James-Webb-Teleskop wird ja jetzt auch bald fliegen. Also vielleicht kommen diese Voraussagen mit. Ich glaube, bei Kernfusion war es häufig auch 50 Jahre, was man gesagt hat. Vielleicht kommt das jetzt wirklich in einen sehr greifbaren Bereich.
Sehr schön. Ich glaube, wir sagen an der Stelle wieder, dass wir am Ball bleiben, dass wir uns freuen, dass man offensichtlich wirklich mit großen Schritten vorankommt, auch mit anderen Arten von Kernfusion. Laserkernfusion finde ich wirklich sehr spannend und da kommt man mit großen Schritten näher. Wenn man nicht sogar schon da ist, rein technologisch gesehen, haben wir gesagt, wir kommen schon deutlich drüber mit der Effizienz der Kernfusion. Das heißt, da kann man wirklich Großes erwarten, würde ich sagen. Und das nehme ich gleich mal als Überleitung. Und Janis, ich würde sagen, wir sprechen noch weiter über Zuhörerfragen. Denn wir haben ja noch einen Haufen Zuhörerfragen offen, was wir extrem gut und spannend finden. Und ich würde sagen, wir gehen die einfach mal durch. Ich versuche das so halbwegs hinzubekommen. Wir haben ja letztes Mal die drangenommen, die so ein bisschen was mit dem Universum an sich zu tun haben, so im Großen. Und ich gehe jetzt mal durch und hoffe, ich picke die raus, die wir noch nicht beantwortet haben. Und wir haben weder eine doppelt, noch dass ich eine übergehe. Ich kann für beides nicht garantieren und wir versuchen, die einfach mal weiter zu beantworten. Wenn ihr auch Fragen habt, schickt sie uns bitte. Wir freuen uns immer über viele, viele Fragen und auch Themenvorschläge und Anmerkungen zum Podcast und was ihr auch immer mal loswerden wolltet. Wie immer entweder über unsere Social-Media-Plattform Physik-Geplänkel auf Instagram oder Facebook oder an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben und Geplänkel mit AE geschrieben. Und ich fange mal mit Instagram an und da hat uns der gute Hubert mal wieder geschrieben. Ich glaube, Hubert hat uns schon öfter geschrieben, ein sehr langwieriger, treuer Hörer. Auf jeden Fall vielen Dank und viele Grüße, Hubert. Und zwar hat er mal wieder eine weitere Frage, und zwar wie Klebstoffe funktionieren. Kleben die eigentlich nur durch elektromagnetische Kräfte oder gibt es da noch was anderes?
Ich glaube, die kurze Antwort ist ja, es sind elektromagnetische Kräfte. Aber natürlich gibt es eine ganz große Vielzahl an Möglichkeiten, wie solche elektromagnetischen Wechselwirkungen sowas zusammenhalten können. Es kann ja sein, dass man zum Beispiel einfach eine ionische Bindung zum Beispiel hätte, wo zwei Ionen unterschiedlicher Ladung aneinander halten oder eben so eher Van der Waals-Kräfte, wo ja einfach die Elektronenaufenthaltswahrscheinlichkeit so ein bisschen verändert wird, also es quasi polarisiert wird und dadurch anziehende Kräfte entstehen. Deswegen muss man das so ein bisschen vielleicht präzisieren und typischerweise bestehen Klebstoffe ja aus so langkettigen Molekülen, die sehr verzweigt sind und dann eben über vor allem solche Van der Waals-Kräfte eine Anziehung aufeinander ausüben, also ja so ein bisschen aneinander reiben, aneinander haften. Und wenn man das alles richtig zusammensetzt, dann kriegt man am Ende so einen Klebstoff hin, der es wunderbar zusammenhält. Es gibt natürlich auch Methoden, wo man andere Bindungen wirklich eingeht. Zum Beispiel, wenn man so gerade in der Optik daran geht, so Glase aneinander zu sprengen. Da geht das teilweise wirklich über solche Van der Waals-Kräfte hinaus, dass man da Bindungen aufbricht und neue Bindungen erzeugt, dass man quasi eine monolithische Verbindung bekommt. Das ist so eine andere Art des Klebens, nennt sich dann typischerweise Bonding. Aber die meisten kommerziellen Klebstoffe, die man so im Alltag benutzt, sind eher ja auf so Van der Waals-Kräften beruhend.
Ja, und selbst ein Bonding oder also wirkliche, die wirkliche Änderung von kovalenten Atombindungen wären ja elektromagnetische Kräfte letztendlich. Das genau. Heißt, so oder so, wir sind immer im elektromagnetischen Bereich. Wir sind hier nicht im Bereich von irgendwelchen anderen Grundkräften, wenn man so will. Also, ja, alle Kleber funktionieren so. Eine Frage, die ich vielleicht hätte vorziehen können, trifft uns von Kroni. Und zwar, wie funktioniert das mit den Kettenreaktionen in Atombomben oder Atomkraftwerken? Gehen die bis uns, verstärken die sich bis ins Unendliche oder werden die irgendwann begrenzt? Und gibt es solche Phänomene des Öfteren in der normalen Welt? Da wir ja gerade über Kernfusion gesprochen haben. Kernfusion hat ja selber nicht solche Kettenreaktionen, sondern da versucht man ja die Grundlage zu schaffen, indem man so extrem heiße Temperaturen hat, dass man genug kinetische Energie überall drin sitzen hat, wenn man so will. Vielleicht können wir mal eine eigene Folge nochmal über Atomkraftwerke machen, Janis. Ich weiß nicht, willst du eine Kleinigkeit drüber sagen? Soll ich was drüber sagen? Oder wollen wir uns einfach auf die Liste setzen?
Also wir sollten auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge darüber machen. Mhm. Aber solche Kettenreaktionen sind ja quasi selbsterhaltende Prozesse, wo der Prozess quasi die Ausgangslage dafür liefert, dass er erneut ablaufen kann an einer anderen Stelle. Also bei einer bei so einer Atomkettenreaktion spalte ich ja einen Kern und dadurch werden Neutronen frei. Und diese Neutronen können dann wieder einen anderen Kern spalten. Und jedes Mal werden wieder Neutronen frei, die mehr Kerne spalten können. Und dann potenziert sich das, bis eben entweder irgendwas passiert, was die Neutronen absorbiert, oder bis halt kein Material mehr da ist, was gespalten werden kann. Also was Ähnliches hat man natürlich auch in anderen Systemen, wo es so quasi so ein positives Feedback gibt. Aktuell natürlich in der Corona-Pandemie, wo jemand sich ansteckt, Viren produziert und die dann natürlich aushustet, auswirft. Und die können natürlich jetzt mehrere Leute anstecken. Und da sieht man dann auch, wenn ich jedes Mal mehrere Leute anstecke, dann wird sich das auch exponentiell anwachsen. Dann wird das so durch die Decke gehen, wenn man natürlich nichts dagegen tut. Da hat man natürlich den typischen Effekt, dass Leute, die einmal angesteckt waren, sich nicht, meistens jedenfalls nicht nochmal anstecken. Das heißt, man kriegt dann so eine Immunität und das wird dann irgendwann zum Erliegen dieser Ausbreitung führen. Es sei denn natürlich, man hat genug Mutationen, die das immer wieder umgehen können.
Genau, das ist dasselbe. Da ist quasi dann das Material verbraucht. Ne? Das wäre das Pendant zum Atomkraftwerk oder zur Atombombe. Wenn man letztendlich alles verbraucht hat, kann es nicht weitergehen. Das heißt, unendlich wird irgendwas in der Realität natürlich nie. Irgendwo ist physikalisch letztendlich immer ein Ende gegeben. In der Chemie hat man das auch relativ häufig, dass man bei chemischen Reaktionen dass man die Reaktion nur anstoßen muss, dass aber das Endprodukt einer chemischen Reaktion wieder automatisch eine neue Reaktion starten kann. Das sind zum Beispiel solche radikalen Kettenreaktionen, die ablaufen können und so hat man vielleicht mal in der Schule gehabt. Also es gibt solche Arten von Kettenreaktionen relativ häufig und ja, wie du gesagt hast, ne, entweder man findet quasi keinen Partner mehr, also zum Beispiel, weil das Material zu Ende ist oder weil einfach der Partner zu weit weg ist, weil man einfach nicht genug Partner hat, dass man innerhalb dieser Zeit, wo man gerade auf Suche ist, noch einen findet. Ansonsten wird man vielleicht absorbiert oder so vom umliegenden Material und dann hat man einfach nicht mehr genügend kinetische Energie zum Beispiel, um noch weiter diese Kette fortzusetzen.
Teilweise hat man auch andere Einflussfaktoren von außen, die das dann wieder bremsen können. Zum Beispiel jetzt bei der Pandemie eine Impfung. In einem Kernreaktor hat man ja so Steuerelemente, die dann das unterbrechen können. Und im Körper gibt es zum Beispiel auch relativ viele solche, ja, nennt man typischerweise nicht Kettenreaktionen, aber so positive Feedback-Schleifen in irgendwelchen Proteinsynthese-Schritten oder so. Und da gibt es dann auch von außen wieder irgendeinen Faktor, der das dann irgendwann doch begrenzt und stoppt. Aber natürlich ist es eine sehr praktische Sache, wenn man diese schnellen Antwortzeiten hat, die durch so eine positive Rückkopplung kommen, die können einem eben auch helfen, also nützlich sein und müssen nicht immer destruktiv sein, wie jetzt bei unkontrollierten Kettenreaktionen in einer Atombombe.
Gut, ich wechsle mal rüber zu unseren E-Mails und gucke da mal, was die nächste Frage ist, die in Frage kommt. Aha, warte, hier habe ich was. Hier habe ich was. Und zwar von Stefan. Stefan fragt allgemein über die Mondtheorien und wir hatten dazu mal eine eigene Folge. Er schreibt selber Episode 77. Ich glaube ihm das mal jetzt, ohne das zu prüfen. Also wer das nochmal nachhören will, sei gerne dazu angehalten. Und er sagt, da haben wir was von dunkler Materie und als Alternative zur dunklen Materie quasi die Mondtheorie. Ja, das ist diese Modified Newtonian Gravity Theorien. Das heißt, wir nehmen gar nicht die allgemeine Relativitätstheorie, sondern wir haben diese klassische Newtonsche Gravitation und erweitern die einfach noch mit verschiedenen Theorien, mit verschiedenen Ideen kann man das quasi erweitern. Hört euch sonst vielleicht nochmal die Folge an. aber man braucht dann quasi, so ist zumindest die Idee, letztendlich die dunkle Materie nicht mehr, um zum Beispiel solche Rotationen von Galaxien zu erklären, sondern man sagt dann einfach, die Gravitation verhält sich relativ weit weg vom Zentrum der Galaxie, also wo es letztendlich schwer ist, verhält sie sich anders, als wir es erwarten würden mit klassischer Newtonscher Gravitation oder auch mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Und dementsprechend bräuchte man dann nicht mehr diese dunkle Materie, die man momentan quasi außen erwarten würde bei Galaxien, um diese Rotation so zu erklären, wie man sie dann beobachtet. Und jetzt ist seine Frage, gibt es eigentlich auch die umgekehrte Hypothese, dass bei besonders schweren Massen die Gravitation in der Nähe stärker gedämpft wird, das heißt, dass sie schwächer ist und dass sie in der Entfernung die normalen Werte annimmt? Also ich hatte ja gerade gesagt, okay, wir brauchen irgendwie für das Äußere von Galaxien, also was weit weg ist vom schweren Kern, bräuchten wir irgendwie eine Ergänzung dieser Newtonschen Mechanik, damit das alles Sinn ergibt. Er schlägt jetzt vor, wir machen diese Ergänzung gar nicht außen, sondern wir machen die innen. Ja, wir lassen quasi außen so, wir passen außen so an, wie es ist momentan und sagen, aber was ist, wenn gar nicht außen falsch ist, sondern innen falsch ist? Das würde letztendlich dazu führen, dass einfach die Massen, die wir annehmen, dass die schwarzen Löcher im Inneren der Galaxien zum Beispiel haben, dass die ganz anders wären. Ja, das ist so ein bisschen das, was dann daraus folgern würde. Ist vielleicht ein relativ komplexes Themengebiet und jetzt auch relativ schwer so anzusprechen, ohne da noch mal eine eigene Folge drüber zu machen, dass jeder mitkommt. Deswegen würde ich sagen, wir verbringen damit auch nicht zu viel Zeit gerade. Aber ich würde mal vielleicht anfangen zu antworten und du kannst das gleich noch mal ergänzen, Jannis. Das wäre natürlich auch eine Mondtheorie. Ja, das heißt, wie ich das jetzt genau fitte, also wie ich jetzt diese Parameter in Einklang bringe, das ist erstmal offen. Es gibt nicht die eine Mondtheorie, sondern Mond ist erstmal nur Erweiterung von Newton. Und wo ich jetzt genau diese Erweiterung mache, das ist einem erstmal selbst überlassen. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, das ist was anderes, aber es ist natürlich schon wahr, dass eigentlich alle momentan sagen, nee, das Innere, da wo es sehr schwer ist, im sogenannten Nahfeld, ja, also sehr nah dran am schweren Teil der Galaxie im Zentrum, da kennen wir alles relativ gut. Da wissen wir, wie sich die Sterne nah bewegen um das schwarze Loch. Und deswegen können wir eigentlich relativ gut auf die Massen schließen. Und da passt das auch alles exakt zu den klassischen Theorien, wir haben. Und nur außen sehen wir dann ja die Abweichung. Ja, und deswegen versuchen wir halt eine Theorie zu finden, die das außen erklären kann. Ja, wahrscheinlich ist es aber so, wie du es beschreibst, wäre es auch okay und wahrscheinlich kann man das sogar mathematisch 1:1 ineinander umrechnen und es kommt letztendlich auf selbe hinaus, würde ich fast schätzen, dass das gar nicht so den großen Unterschied macht. Man kann jetzt natürlich einzeln versuchen, im Nahfeld zu messen wirklich, zu gucken und zu sehen, sieht man denn da Änderungen, sieht man denn da Sachen, die nicht zu unseren aktuellen Theorien passen. Wo kann man besonders das Nahfeld von großen Gravitationsquellen, zum Beispiel von schwarzen Löchern, sehr gut beobachten? Zum Beispiel bei der Entstehung von Gravitationswellen. Da haben wir ja zwei schwarze Löcher, extrem schwer, und die kreisen sehr nah umeinander, bis sie dann irgendwann verschmelzen. Und dabei werden dann Gravitationswellen ausgesendet. Das heißt, diese Gravitationswellen, die werden dann ja quasi produziert durch die Gravitation im Nahfeld der schwarzen Löcher, sehr nah dran. Ja, und dann können wir natürlich jetzt hier gucken, sehen wir irgendwelche, ja, unerwarteten Sachen, sehen wir irgendwas, was nicht zu unseren Theorien passen würde, von dem, was uns da erreicht. Und ja, bisher suchen sehr, sehr viele danach, aber soweit ich weiß, ist da nichts gefunden worden. Das heißt, deswegen macht es eher Sinn, das Fernfeld anzupassen als das Nahfeld, weil da sieht man ja wirklich Abweichungen.
Ja, der Unterschied ist ja auch, Fernfeld, da ist ja die allgemeine Relativitätstheorie eh fast wie die Newtonsche Theorie. Also da kann man ja diesen klassischen Grenzfall machen. Deswegen guckt man sich dann diese modifizierten Newtonschen Sachen an. Während dieses Nahfeld, das ist ja wirklich pur relativistisch, gerade bei solchen in der Nähe von schwarzen Löchern. Da vermutet man ja, dass es da Abweichungen gibt aufgrund von Quantengravitationseffekten, möglicherweise Stringtheorie, möglicherweise andere Alternativen zur allgemeinen Relativitätstheorie. Das heißt, da hat man auch ein ganzes Sammelsurium an alternativen Theorien, die man da versucht zu testen und die da was verändern können. Aber soweit ich weiß, ist da typischerweise die Übereinstimmung bisher relativ gut mit der ART und eben auch bis in den normalen, mittleren, sichtbaren Galaxienteil. Und erst so wirklich am Rand kommen dann diese ja widersprüchlichen Messungen. Und wahrscheinlich ist es deswegen eher korrekter, wenn man sagt, die ART, wie wir sie kennen, weil sie eben im inneren Bereich sehr gut funktioniert, ist da schon die richtige Beschreibung. Und wenn es eine Modifikation gibt, dann wird sie eher im Fernfeld stattfinden. Man ist natürlich immer dabei, alles zu testen und die Möglichkeiten sind immer offen. Aber bisher sieht es halt eher so aus, als ob es dann wirklich diese typische Mondmodifikation auf größeren Entfernungen ist, die man beachten muss.
Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Ansonsten schreibt noch mal, dann können wir, glaube ich, auch noch mal hin und her schreiben, wenn da noch ein, zwei Unklarheiten sind. Wie gesagt, deine Theorie ist eine gute Vorstellung auf jeden Fall, gute Idee, wird auch mitgetestet auf jeden Fall, aber bisher ja, sprechen die Indizien eher für die andere Richtung der Ergänzung der Gravitationstheorien, wenn es überhaupt sowas gibt und nicht doch die allgemeine Relativitätstheorie letztendlich gewinnt und man dann doch noch dunkle Materieteilchen findet und so weiter. Das ist ja die bisher doch größere Idee, die man hat.
Wobei sie ja wahrscheinlich irgendwo doch zusammenbrechen muss, wenn man Richtung Quantengravitation geht. Aber
das ist richtig. Es gibt Bereiche, wo sie dann vielleicht zusammenbrechen muss oder wo es eine Erweiterung dann braucht für diese Extrembereiche. Aber das ist für diese, ja, für so Nahfeld von schwarzen Löchern oder so vielleicht, also wenn man nicht direkt auf dem Ereignishorizont ist, sondern doch ein bisschen weiter weg davon, dass sie dann doch vielleicht perfekt gilt. Das kann durchaus sein oder ziemlich perfekt zumindest. Das wird zumindest bisher angenommen. Gut, ich würde sagen, ich gehe mal weiter. Und zwar haben wir eine Frage. Moment, ich gucke gerade mal. Und zwar haben wir noch eine Frage über Kernfusion. Ich weiß nicht, warum ich die nicht irgendwie gruppiert habe am Anfang. Da sieht man wieder, wie gut organisiert wir sind und vorbereitet. Und zwar ist das nochmal eine Frage zu unserer, wann war das, vorletzte Folge, glaube ich, wo wir über diesen Kompost geredet haben und dass die Sonne im Inneren im Prinzip eine energetisch schwächere Ausbeute hat als so ein Komposthaufen, der vor sich hin schimmelt, wenn man so will. Wir haben das erklärt, indem wir gesagt haben, erklärt haben, dass der Großteil der Sonne ja gar keine Fusionszone hat, sondern außen ja im Prinzip einfach nur die Photonen sind, die aus dem Inneren weg wollen, wenn man so will. Und das Ganze natürlich dann heißes Plasma ergibt, erzeugt und so weiter. Aber die Fusion selber, die findet ja nur im Zentrum statt. Das heißt, wenn ich jetzt im Durchschnitt über die ganze Sonne mittle, dann kommt da schon mal eine relativ kleine Zone raus, die überhaupt dafür zuständig ist, dass Energie produziert wird. Und zudem ist die Fusion innerhalb der Sonne ja auch noch sehr ineffizient. Ja, also würden wir hier auf der Erde keine Fusion machen. Die Kraftwerke, über die wir vorher geredet haben, versuchen das deutlich effizienter mit den ganzen Magnetfeldern und so weiter und dem Einsperren und Einschließen. In der Sonne, da lässt man dem ja einfach freien Lauf und hofft einfach mit gut Glück, dass sich dann doch mal zwei Teilchen fusionieren. Das dauert dann dementsprechend lange und das klappt nur, weil so viel davon da ist, weil die Sonne so riesig ist. So, und seine Frage, die von Yannick, der uns geschrieben hat, ist jetzt, wie viel leistet eigentlich die Fusion in der Fusionszone der Sonne? Wie sieht das so durchschnittlich aus in der Sonne? Also was so die Leistung der Fusion eigentlich angeht? Und das ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage. Hatte ich mir kurz rausgesucht, wie genau kann man das beschreiben, sodass man sich auch vorstellen kann. Es hilft jetzt ja allen nicht, irgendeine Zahl zu nennen und dann hat man überhaupt kein Bild. Dann habe ich geguckt, wie man es in Fußballfeldern ausdrücken kann. Ist mir jetzt spontan nicht eingefallen. Dann dachte ich, man könnte es vielleicht in Erdbällen ausdrücken. Erdbälle können wir uns natürlich vorstellen. Die Sonne ist natürlich ganz grob, viel, ja. Janis schüttelt den Kopf. Ja, Erde ist schon sehr groß. Sonne ist noch viel größer, ja. Und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, wie viele Erdbälle voll mit reinsten oder wie viele Massen von Erden, wenn ich so muss ich es glaube ich sagen, wie viele Massen von Erden, aber in reinsten Wasserstoffisotopen fusioniert quasi in der Sonne pro, ich sag mal, Jahr. Und das ist in Wirklichkeit relativ wenig. Also pro Jahr wird hier kein ganzer Erdball verbraten. Die richtige Frage ist vielleicht, wie lange dauert es, bis so ein Erdball verbraten wird. Und das sind ungefähr knapp über 300.000 Jahre. Also innerhalb von 300.000 Jahren im Durchschnitt im Lebensalter der Sonne jetzt bisher, ja, ist alles ein bisschen gemittelt, verbraucht die Sonne quasi einen Erdball puren Wasserstoffs und fusioniert den hoch zu Helium, wenn man so will. Ja, das ist so ungefähr die Leistung, die sie hat, ist in Wirklichkeit, wenn man sich das überlegt, aber wirklich, wirklich wenig, weil die Erde so klein ist im Vergleich zur Sonne. Ja, wenn man sich mal so Bilder anguckt, für Größenvergleich, wirklicher Größenvergleich Erde und Sonne, dann wird man die Erde da kaum sehen, wenn die da quasi so vor der Sonne ist. Dementsprechend relativ wenig, relativ schlecht, die Sonne ist wirklich ineffizient. Das kann man eigentlich so zur Beantwortung der Frage sagen.
Ich muss sagen, es gibt da mehr so ein bisschen so ein Gefühl für die Größenordnung, aber selbst die Erde ist ja für uns schon immer so ein bisschen unvorstellbar groß, so aus der Alltagserfahrung, und auch 300.000 Jahre sind schon echt lang. Also es ist wesentlich komplexer, sich das wirklich intuitiv vorzustellen, als man das so, glaube ich, schaffen kann, weil eben die Zeiträume dann doch wieder wesentlich größer sind als diese 300.000 Jahre, die Sonne ja schon brennt und so. Ja, komplexes Thema, aber man muss es halt versuchen, so ein bisschen wenigstens anschaulich zu machen.
Ja, es wird jetzt noch ein bisschen theoretischer. Und zwar kommt eine Frage von Felix. Und Felix studiert Physik in Heidelberg. Und Felix ist etwas aufgefallen, nämlich, dass sich relativ viele Gleichungen über Energie relativ ähnlich sehen. Also wir kennen ja irgendwie 1/2 mv² für kinetische Energie. Und dann gibt's diverse andere Beispiele, 1/2 cu² als Energie für Kondensatorfelder. Und dann, was haben wir noch? 1/2 i Omega² für Rotationsenergie und so weiter. Das heißt, wir haben irgendwie immer die Form 1/2 mal irgendeine Größe, die sowas ist wie eine Widerstandsgröße, mal dann irgendeine Größe, mit der das Ganze quadratisch quasi hochläuft, wenn man so will. Also immer 1/2 mal irgendwas Quadrat. Und das sieht ja ganz oft so aus. Offensichtlich nicht immer. Ja, also ich kann zum Beispiel als Gegenbeispiel die potenzielle Energie im Erdgravitationsfeld ist ja m mal g mal h, kennt man vielleicht noch aus der Schule. Das heißt, das ist nicht mal h² zum Beispiel oder so. Da fehlt irgendwie das Quadrat. Und er fragt sich, woher das kommt, ob das irgendeinen gemeinsamen Grund hat. Er hat auch mal seinen Professor in theoretischer Physik gefragt. Da wissen wir aber beide, Janis, wie gut man meistens theoretische Physikprofessoren versteht, wenn sie irgendwas antworten, vor allem wenn man noch am Anfang des Studiums steht. Der Physikprofessor hat irgendwas gesagt, dass es was mit dem zweiten Glied der Taylor-Reihe des Potentials Fragezeichen zu tun hat, wenn man bei Null anfängt zu zählen. Und damit, dass die Zustände nicht stabil wären, hätte man nicht diese Form der Energie. Ja, ich glaube, wir können mal probieren, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, obwohl das natürlich jetzt hier nicht auf dem theoretischen Level möglich ist, wo wir es eigentlich dir als Physikstudent eigentlich zeigen müssten oder erklären müssten. Wir können es ja auch nichts aufschreiben. Aber im Prinzip hat dein Professor recht. Und wir sehen es ja auch nicht bei jeder Energieform. Ich habe ja gerade schon ein Gegenbeispiel gebracht. Aber wenn wir lineare Kraftwirkungen haben, also ich ziehe an einer Feder und dann ist die Kraft proportional zu der Ausstellweite, die ich habe meiner Feder. Also ne, wenn ich meine Feder doppelt so weit ziehe, wirkt nachher die doppelte Gegenrückstellkraft quasi und so. Immer wenn ich diese lineare Kraftübertragung habe, und die habe ich halt sehr, sehr häufig, dann habe ich im Prinzip diese quadratischen Energien. Ja, das liegt daran, wir haben die Energie selber ist der negative Gradient des Potentials, wenn ich das so mathematisch mir angucke. Es kann sein, dass wir da jetzt ein paar Leute abhängen. Und jetzt ist es natürlich so, dass bei erstens, dass ich viele lineare Kräfte habe. Das heißt, wenn ich auf der Ebene argumentiere, habe ich mir das erstmal schon so halbwegs hergeleitet. Jetzt kam dein Prof noch mit irgendwelchen Taylor-Entwicklungen. Da kann ich mir noch angucken, dass die meisten Potenziale, die ich habe, ja, harmonische Potenziale sind. Das haben wir, glaube ich, auch sogar schon mal in einer Folge besprochen, könnten wir aber auch noch mal in einer eigenen Folge so drüber, sogar drüber machen.
Beziehungsweise, der Trick ist ja, dass ich alle Potenziale, wenn ich nah an der Ruhelage bin und nur kleine Auslenkungen betrachte, immer durch ein harmonisches Potenzial annähern kann. Genau, das ist dann so ein bisschen so dieses erste Glied oder dieser erste Schritt in der Taylor-Reihe, dass ich da so ein quadratisches Potenzial, so ein harmonisches Potenzial nehme, um das als Näherung zu benutzen.
Oder das zweite Glied, wenn das erste das lineare ist. Deswegen hat er bei null angefangen zu zählen.
Das erste sinnvolle Potenzialglied, ne? Und genau, und auch diese Linearität der Kräfte, sagst du, kommt ja oft vor, weil man ja meistens in diesem kleinen Bereich bleibt. Wenn ich an der Feder zu lange ziehe, dann wird die irgendwann sich plastisch verformen und alles ist vorbei. Aber wenn ich so kleine Auslenkungen habe, ist es eben dieses Lineare als erste Ordnung. Und ja, genau, dann folgt das, wie du gesagt hast, mit diesem Potenzial.
Genau, also man kann sich ja beliebige, das ich versuche jetzt mal alle wieder abzuholen, weil vielleicht viele das mit den Taylor-Reihen und so nicht kennen, mit diesen Entwicklungen von Funktionen. Wenn ich mir eine beliebige Funktion angucke, wie man sie aus der Schule kennt, also ich habe so eine X- und eine Y-Achse und ich zeichne irgendeine wilde Kurve durch, die eine Funktion ist. Und jetzt gucke ich mir mal an, wo hat die denn ein stabiles Potenzial, also etwas, wo etwas drin sitzen kann und nicht mehr rauskommt. Dann kann man sich immer so eine Art Potenzial Top vorstellen. Das Potenzial geht irgendwie gerade irgendwo nach, kommt irgendwo von oben, geht nach unten, hat irgendwo ein Minimum und dann geht es wieder nach oben weg. Dann kann ich irgendwas in diesem Minimum quasi gefangen halten. Das kann dann nur nach links und rechts schwingen, kommt aber nicht wieder raus. Das kommt dann wieder raus, wenn ich so stark auslenke, dass es dann über den nächsten Hügel quasi rüberkommt. Das ist der Fall, den Janis so ein bisschen meinte. Aber wenn ich da nicht bin, sondern ich bin noch da schön unten, ja, dann kann ich mir mal angucken, was ist denn das da unten jetzt? Ja, für eine Art von Funktion. Und in erster Näherung kann ich mir eigentlich immer perfekt eine Parabel durchlegen. Ja, das ist dann das zweite Glied der Taylor-Reihe. Da kommt man quasi dahin. Das heißt, diese Parabel, die ich mir da durchlege, die passt immer relativ gut, wenn ich sehr nah auf dieses Minimum zoome. Je weiter ich jetzt rauszoome, je weiter ich also nach links und rechts schwinge, wenn man so will, desto weniger gut könnte diese Parabel passen, wenn das Umfeld anders aussieht. Aber wenn ich das nah rauszoome, passt das immer sehr gut. Ja, und so eine Parabel, was hat die mathematisch für eine Form? X Quadrat. Genau. Also da haben wir genau dieses quadratische Potenzial, also diese quadratische Energie, von der hier meistens die Rede ist. Das ist so ein bisschen das, was hier mit der Taylor-Reihe und diesen stabilen Zuständen gemeint ist.
Ja, es wird dann noch ein bisschen komplizierter, wenn man jetzt in die Kinetik reingeht, also kinetische Energie und so. Es kommt aber aus einer ähnlichen Richtung. Da nennt sich das dann Dispersionsrelation oder Impuls-Energie-Beziehung, wo ich mir angucke, wenn ich ein Teilchen habe, wie hängt seine Energie von seinem Impuls ab? Und wenn ich das jetzt natürlich relativistisch betrachte, habe ich die Grenzfälle, dass ich langsam bin. Und dann hat man eben dieses 1/2 mv², dieses klassische als Grenzfall. Das ist genau dieses quadratische Potenzial, was man da quasi hat, aber ja, auf einem leicht anderen Level. Wenn ich jetzt aber ein Photon zum Beispiel als relativistisches Teilchen habe, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann habe ich da eine lineare Beziehung. Das heißt, da ist es plötzlich die Energie und der Impuls einfach direkt linear zueinander. Da habe ich dieses Quadrat nicht mehr. Das heißt, da sieht man auch schon, sobald ich in anderen Bereichen bin oder andere Voraussetzungen habe, dann kriege ich auch andere Formen von diesen Energiebeziehungen, die eben nicht mehr diese typische Form haben. Wie du ja auch schon am Anfang gesagt hast, so potenzielle Energien im Gravitationsfeld und so, da fällt die Kraft ja mit 1 durch R² ab. Dementsprechend habe ich dann da Potenziale, die eben nicht quadratisch sind, sondern eher sowas wie 1 durch R und dementsprechend sieht dann auch die Energie da wieder anders aus. Das heißt, es hängt einfach im Endeffekt wirklich davon ab, wie sieht das Potenzial aus. Meinetwegen auch ein verallgemeinertes Potenzial, aber welche Form hat das, welche Krümmung hat das und daraus ergibt sich dann, wie diese Energie, welche Form diese Energie hat, wenn ich die ausdrücken möchte in diesen Größen. Energie ist ja immer so ein bisschen was wie der Unterschied zwischen verschiedenen Punkten in diesem Potenzial und der Rest folgt dann daraus. Ich hoffe, wir konnten das so ein bisschen leicht anschaulich machen und vielleicht auch für die Physikstudenten so ein bisschen so ein paar Stichworte geben, wo man dann nochmal suchen kann und wo man nochmal nachgucken kann, um da ein bisschen mehr Details zu finden. Wie gesagt, so Dispersionsrelationen für die Kinetik, das ist so ein Einstiegspunkt und eben, ja, wie Energie aus dem Potenzial ableitbar ist.
Ja, genau. Oder die Kraft-Potenzial-Beziehung auch, wenn man so will. gut. Ich würde sagen, Janis, wir nehmen noch eine letzte Frage mit auf und dann sehe ich, musst du essen, denn zwischendurch hat es geklingelt und dein Essen ist gekommen und wartet gerade noch so halbwarm neben dir.
Das ist normalerweise relativ gut warm, das sollte noch passen.
Beeilen wir uns jetzt, ja. Und haben als letzte Frage noch die Frage von Holger. Was eher eine Anmerkung, glaube ich. Ja, eher eine Anmerkung. Und zwar reden wir oft über Relativitätstheorien, haben wir ja auch gerade so ein bisschen, und benutzen da relativ selbstverständlich die Wörter spezielle und allgemeine Relativitätstheorie. Und würde sich freuen, wenn wir ab und zu mal auch den Unterschied nochmal erläutern, dass den Leuten das so halbwegs klar ist, was wir überhaupt meinen. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich Übersichtsfolgen gemacht darüber, ja, aber ich weiß, dass wir nicht immer davon ausgehen können, dass jeder auch Folge 33 und 48 oder was auch immer sie jetzt gerade sind, gehört hat. Ja, dass also jeder quasi all unsere Folgen hört, davon sollten wir nicht ausgehen. Trotzdem haben wir, glaube ich, relativ oft ein relativ hohes Niveau, wo wir einfach davon ausgehen müssen, dass man das so halbwegs versteht, diese grundlegenden Wörter, über die wir reden. Sonst kann man vermutlich dem Rest auch nicht so richtig folgen. Wir versuchen das ja immer irgendwie wieder zu ankern, quasi irgendwie so festzumachen, dass zumindest dem Großteil der Folgen jeder folgen kann. Das ist einfach so ausgelegt und uns schreiben auch immer relativ viele, hey, ich verstehe zwar nur ein Zehntel von dem, was ihr so erzählt, aber das Zehntel, das bringt mich immer wieder voran. Und dementsprechend sollten wir wahrscheinlich dafür sorgen, dass es auch so bleibt, dass jeder was irgendwas mitnimmt und den Rest dann auch noch zumindest spannend genug findet, auch wenn man nicht alles versteht. Und Holger schreibt selber noch, er fand es am Anfang ein bisschen kontraproduktiv, welche jetzt die kleine und welche die große Variante ist. Weil ja mit den Worten allgemein und speziell ja nicht so richtig was anfangen konnte. Allgemein in dem Fall eher als Theorie ohne Einschränkung und speziell als einschränkende Theorie, so wie er es auch sagt. Mhm. Und die Frage, die er jetzt eigentlich noch hat, ist so ein bisschen, was schränkt jetzt eigentlich die spezielle Relativitätstheorie ein? Also warum ist das der Wortherkunft nach eigentlich eine Art von einschränkender Theorie, die Einstein da gemacht hat?
Ja, ich glaube, das kann man auf zwei Arten beantworten. Einmal relativ wirklich sehr vereinfacht und direkt und einmal noch so ein bisschen mathematischer. Die einfache Antwort ist, in der speziellen Relativitätstheorie gucke ich mir Bewegungen an, relative Bewegungen, und das sind alles unbeschleunigte Bewegungen. Das heißt, ich habe keine Beschleunigung und ich habe keine Gravitation, die ja auch als Beschleunigung auftritt. Das wird rausgenommen, dann habe ich die spezielle Relativitätstheorie. Und wenn ich jetzt Gravitation berücksichtige und Beschleunigung, dann komme ich in die allgemeine Relativitätstheorie. Das ist so die ganz vereinfachte Unterscheidung zwischen diesen beiden Theorien. Und wenn man es jetzt ein bisschen mathematischer sich anguckt, habe ich in der speziellen Relativitätstheorie den sogenannten Minkowski-Raum. Das heißt, ich habe die drei Raumdimensionen und die eine Zeitdimension so ein bisschen verschmolzen und die hängen ein bisschen voneinander ab und können miteinander interagieren. Quasi eine Raumzeit, aber Minkowski heißt, es ist alles flach. Das heißt, es passiert nicht viel, es ist immer das Gleiche. Und in der allgemeinen Relativitätstheorie kann ich diesen Raum jetzt krümmen. Das heißt, ich kann da wirklich von Ort zu Ort unterschiedliche Veränderungen in Raum- und Zeitrichtungen einführen. Und das gibt einem dann diese Freiheit, die Gravitation und Beschleunigung zu beschreiben. Und wenn ich in der allgemeinen Relativitätstheorie gucke, an irgendeinem Punkt und mir Probleme anschauen möchte, kann ich lokal die spezielle Relativitätstheorie benutzen als so eine Näherung. Das ist immer wieder wie eben bei, ich habe ein Potenzial und ich kann es durch ein quadratisches Potenzial nähern, durch so ein harmonisches Potenzial. In der allgemeinen Relativitätstheorie kann ich lokal immer durch spezielle Relativitätstheorie annähern. Das ist so die Verbindung zwischen den beiden.
Ja, genau. Also schön beschrieben. Ja, also wir haben in dem einen Fall immer quasi so die Koordinatensysteme, wie man sie aus der Schule kennt, ja, schön senkrecht aufeinander, X, Y und Z-Achse, da kommt dann halt noch eine Zeitachse dazu, aber die steht auch senkrecht auf den anderen, ja, und auf einmal in der Allgemeinen betrachten wir dann auch noch Systeme, wo man die Achsen quasi selber auch noch krümmen kann, wenn man so will. Das heißt, ich kann jetzt meine X-Achse auf einmal ein bisschen nach unten ziehen oder nach oben ziehen oder so. So kann man sich das ganz simpel vorstellen, wenn man so will. Das heißt, da kann ich aus meinem flachen Koordinatensystem auf einmal auch noch so ein gebogenes Koordinatensystem, ein gekrümmtes Koordinatensystem machen und damit dann eben auch Beschleunigung und Gravitation berücksichtigen, was man in der speziellen Relativitätstheorie nicht konnte. Einfach nochmal zusammengefasst. Genau, das heißt, das ist so ein bisschen die Einschränkung, die man hat in der speziellen Relativitätstheorie. Gut, Janis, dann einen sehr, sehr guten Appetit wünsche ich dir.
Danke,
was hast
danke.
Du bestellt? Willst du es verraten?
Ich weiß es gerade selber nicht mehr.
In welche Richtung geht es denn?
Südostasiatisch auf jeden Fall.
Südostasiatisch, okay, dann haben wir zumindest eine Vorstellung.
So. Irgendwas zwischen Vietnamesisch und Thailändisch.
Okay, gut, dann guten Hunger. Allen eine wunderschöne Woche. Schreibt uns bitte weiter spannende Fragen und so weiter, Themenvorschläge. Und ja, wir hören uns nächste Woche hoffentlich frisch wieder. Und Janis, du sollst noch ein bisschen gesunder wieder sein. Das wäre schön.
Das hoffe ich, ja.
Okay, dann bis dann. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.